Vielen Dank, Rahel, für die freundliche Begrüßung und fühle mich irgendwie relativ wohl hier in Kandern. Dirt und ich waren, glaube ich, so um die 17 Jahre hier in der Gemeinde, so ziemlich von Anfang an. Nun darf ich heute hier predigen, das ist auch ein Geschenk. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ein Thema, mal sehen, ob das hier funktioniert. Das ist auch so eine Sache, ne? Jawohl. Was ist mir Jesus mir wert? Eine, ja, herausfordernde Frage, würde ich sagen, wenigstens für mich. Als ich 18 Jahre alt war, sind meine Eltern mit meinen 4 Geschwistern von Kanada nach Deutschland ausgereist. Und ich habe meine Eltern und Geschwister 5 Jahre nicht mehr gesehen. Es war ziemlich heftig, wenn plötzlich alle weg sind und man weiß nicht genau, wann sehe ich sie wieder. Damals war das auch so mit Internet und solche Sachen nicht, Skype und so, gar nichts. Ich glaube, wir haben 2-mal in den 5 Jahren miteinander telefoniert. Und dann war das meistens so kurz, nicht wahr? Da ist alles so teuer und dann, ja, wie ist es? Und dann spricht man über das Wetter oder was weiß ich, nicht? Also, auf jeden Fall, so war das. Und dann, mein Vater sagte mir später, das war wohl das Schwerste, was er bis dahin in seinem Leben erlebt hatte, mich einfach in Kanada zu lassen. Wie wird das wohl mit dem Bob werden? Ja. Sie kehrten dann rechtzeitig für unsere Hochzeit zurück. Sie haben dann erst meine Frau Dieter kennengelernt. Sie lässt übrigens herzlich grüßen. Aber das war schon ein ziemlicher Kostenfaktor für meine Eltern. Sie haben alles in Kanada gelassen und alle Brücken abgebrochen und sind nach Deutschland gekommen. Das war Jesus ihnen wert. Und die Frage ist für mich heute, was darf uns die Nachfolge wirklich kosten? Die Kostenfrage spielt ja überall eine zentrale Rolle in unserem Leben, oder? Alles hat seinen Preis. Der Preis entscheidet dann oft auch über die Nachfrage. Und darum geht es eigentlich in dieser Begegnung mit Jesus in Lukas Kapitel 14. Jesus hatte gerade in dem Haus eines Pharisäers noch die Geschichte in den ersten Versen von Lukas Kapitel 14 von dem großen Abendmahl erzählt. Mit der Einladung, kommt, es ist alles bereit. Lukas beschreibt jetzt ganz kurz, aber grafisch die Szene, die direkt danach draußen vor dem Haus dann abspielte, als Jesus von dem Haus rausging und wollte weitergehen. Da war eine ganze Menge von Menschen. Da heißt es, mal sehen, ob das auch hier einwandfrei klappt. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Also, sie hingen an seinen Worten. Sie beobachteten die Wunder von Jesus, die er getan hat. Sie waren total interessiert, was da geschieht. Sie waren von ihm angezogen. Sie wollten in seiner Nähe sein und fühlten sich dazugehörig irgendwie. Sie wollten dabei sein. Und dann heißt es, nun wandte Jesus sich den Menschen zu, die ihm nachfolgten. Und die Aussage, die Jesus an diesem Tag äußerte, waren unter den ernstesten und durchdringendsten Äußerungen, die jemals über seine Lippen kamen. Also statt sich über den Zulauf zu freuen und nun alles dran zu setzen, seine Leute jetzt schon ganz gut bei der Stange zu halten, Kundepflege nennt man das, stößt er sie mit einer unglaublich steilen Aussage vor den Kopf. Und er sagt Folgendes. Na, so. Wenn jemand mir nachfolgen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Boah, heftig. Also, in dieser Aussage von Jesus geht es ja um die Nachfolge. Menschen, die Jesus Christus gehören. Also wenn wir uns voll auf Jesus einlassen, dann krempelt er unser Leben um und er gestaltet es. Und in diesem Sinne kostet es dein Leben und kostet es mein Leben. Hier geht es eigentlich ums Ganze. Wie Pastor Ralf Krust einmal meinte, wer nur ein bisschen Jesus will, erlebt Jesus immer als Bremse, als Hindernis, als Schmerz. Der steht immer, irgendwie immer im Weg, wenn wir nur ein bisschen Jesus haben. Aber wer ihn ganz will, der erfährt, dass er der Motor ist, dass man Freiheit und Schwung bei ihm bekommt, dass die christliche Nachfolge eine fröhliche Sache ist, weil er einen von all dem frei macht, was den Halbherzigen lockt und hält und den beiden hin und her zehrt. Interessante Aussage. Jim Elliot hat es mit der Nachfolge und den Kosten einmal ganz praktisch auf den Punkt gebracht. Er hat es so gesagt. Der ist kein Narr, der hergibt, was er doch nicht behalten kann, und damit zu gewinnen, was er nie verlieren kann. Muss man es ein paar Mal durchlesen, um zu schlucken, was das heißt. Ne? Und Jim Elliot hat es nicht nur so gesagt, er hat es so gelebt. Er ging als Missionar mit 5 anderen Kollegen zu dem Stamm der Aucas in Ecuador, Südamerika. Ihr Einsatz, ihnen von Jesus Christus zu erzählen, hat ihnen das Leben gekostet. Alle 5 wurden von den Aucas getötet. Ich war in der 11. Klasse damals und kann mich noch gut daran erinnern, wie das war. Die Nachricht kam, es war nicht klar, was bei den Missionaren passiert ist. Nur der Radiokontakt war abgebrochen und wir bangten um ihr Leben. Und dann hörten wir die Nachricht, alle 5 sind ums Leben gekommen. Und doch dieser Einsatz von Jim Elliot und seinen Kollegen hat die Aucas letztendlich bewogen, an Jesus Christus zu glauben. Und es sind die ganzen Dörfer dort im Dschungel von den Amazonen zum Glauben gekommen. Und viele, viele junge Leute haben sich entschieden, voll in die Mission für Jesus zu arbeiten. Also, wir spüren zutiefst, dass es da um die Frage geht, was bedeutet es mir, Jesus Christus nachzufolgen? Was bedeutet es im praktischen Leben? Was heißt es eigentlich konkret? Was wäre, wenn uns der Glaube tatsächlich mehr als bisher gedacht abverlangt? Ja, kosten würde. Wie viel ist mir Jesus wert? Was wäre ich im Ernstfall bereit, für ihn dran zu geben? Oder ganz hinten anzustellen? Eine Aussage zu diesem Lukas-Abschnitt oder eine Auslegung zu diesem Lukas-Abschnitt von Präses Rainer Keup hat mir in meiner Vorbereitung sehr geholfen. Er hat so manche gute Formulierungen, die ich gerne hier in meiner Predigt einfließen lassen möchte. Und eine Frage, die er gestellt hat, ist diese. Ist es vielleicht sogar so, dass die Nachfolge Jesu in unseren Tagen deshalb relativ schwache Konjunktur hat, weil wir die Einladung zur Nachfolge so kundenfreundlich wie nur möglich machten und sie als soft bzw. billig Angebot auszuschreiben versuchten? Kostet da doch nicht so viel. Ja, komm, kannst du doch vielleicht wagen. Tatsache ist, als Jesus Christus diese Aussage machte, geschah es gerade am Anfang des Christentums. Und damals sich für Jesus zu entscheiden, hieß es meistens Ablehnung, Verfolgung, Verspottung, Spannung, unter Umständen Gefängnis. Keiner entschied sich beiläufig. Heute in Europa ist in dem Sinn, haben wir nicht viel mit Kosten da zu tun, oder? Unser Leben ist nicht bedroht, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. In anderen Ländern wohl. Siehe Ägypten, Nordkorea, Nordafrika. Siehe Syrien, Iran, Irak. Fast täglich hören wir, wie Christen ums Leben gekommen sind. Und sie stehen für Jesus Christus. Das kennen wir hier nicht. Aber bei uns hat die Nachfolge auch ihren Preis. Sie führt uns zurück zum ersten Gebot. Weißt du, was da steht? Also ich glaube, ich lasse das. Da steht, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oh. Nichts soll mir wichtiger und lieber sein als Gott. Darum geht's eigentlich. Nachfolge erfordert in jedem Fall eindeutig Position zu beziehen und klare Prioritäten zu setzen. Und das kann und wird uns durchaus etwas kosten. Nachfolge meint ja, den Weg mit Jesus zu gehen, dicht an ihm dranbleiben, ihm folgen, Gottes Geist in unser Leben reinreden und dazwischenreden lassen. Wir leben heute durchaus, wie ich sagte vorhin schon, preisbewusst. Der Preis muss stimmen. Er muss zur Leistung im Verhältnis stehen. Die Sache muss sich lohnen. Jesus nennt Konsequenzen, die sich aus der Nachfolge, aus dem Glauben an ihn für uns ergeben werden. Er beschönigt nichts. Der Preis steht nicht irgendwo versteckt im Kleingedruckten. Jesus sagt den Preis. Bei Jesus kaufen wir die Katze nicht im Sack. Jesus liefert einen sauberen Kostenvoranschlag. Und ich finde es ausgesprochen fair, dass er das so macht. So mit offenen Karten spielt. Und die beiden Beispiele, die aus dem Text sprechen, sprechen für sich. Ich weiß nicht, ob das dann kommt. Ja. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Und dann ein zweites Beispiel. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange er der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Wer baut schon ein Haus ohne sich über die Finanzierung Gedanken zu machen. Wer hat schon ein Haus gekauft? Habt ihr so über die Finanzierung überlegt? Ja. Wer geht in den Krieg, ohne eine Strategie zu überdenken, wie er gewinnen kann? Ob seine Strategie am Ende aufgeht? Naja, wer nicht, dann wird er blamiert. Nicht nur blamiert, er wird, sondern auch noch ruiniert. Jesus will uns durch diese zwei Beispiele zeigen, wie absurd und abwegig es ist, ein Jünger Jesu sein zu wollen, ohne die Kosten zu überschlagen. Jesus will, dass wir sachlich prüfen, ob wir uns wirklich auf ihn einlassen wollen oder doch lieber unseren eigenen Weg gehen. Niemand soll im Unklaren sein, was ihn in der Nachfolge erwartet. Er nennt den Preis und der ist ausgesprochen hoch. Ich zitiere diesen Preis noch einmal. Jesus sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also ich empfinde, Jesus legt die Messlatte äußerst hoch. Der Preis steigt in schier unerschwingliche Höhen. Indem am Schluss fasst er zusammen, sozusagen die Einzelposten zusammenzählt und den Gesamtpreis errechnet. Und der sieht so aus. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Damit räumt Jesus mit einem weit verbreiteten Missverständnis auf. Jüngerschaft wäre so etwas wie eine zusätzliche Bereicherung des Lebens, wie das Sahnehäubchen auf dem Obstkuchen. Jüngerschaft als Sonntagsbeschäftigung oder Jüngerschaft als eine Art Versicherung gegen allerlei Risiken des Lebens, so wie wir einen Ersatzreifen im Kofferraum haben oder eine Reiseversicherung für alle Fälle. Aber Jesus bietet kein frommes Zusatzprogramm an. Keine fromme Bereicherung für besondere Momente im Leben. Er beansprucht, die erste Geige im Leben zu spielen. Traue ich es ihm wirklich zu, dass er die erste Geige besser spielen kann als ich? Das ist eine wichtige Frage. Denn es kann ganz schnell gesagt werden, dass wir alles um Jesu Willen absagen, wenn wir eigentlich nur das, was uns bequem war, abgegeben haben. Und man muss auch zugeben, ein Teil des Problems ist, dass wir oft im Voraus nicht wissen, was die wirklichen Kosten sind. Oder? Wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir nach. Man geht aufs Ganze. Es ist ein Risiko. Tatsache ist, sein Anspruch betrifft unser ganzes Leben und nicht nur einen abgegrenzten frommen Bezirk darin. Wir teilen ja so gerne auf, oder? Heute am Sonntag steht Gottesdienst auf dem Programm. Da lasse ich mich noch reinreden. Da und dort in der Woche bin ich auch für ihn und die Gemeinde da. Aber andere Bereiche wie meinen Beruf, meine Beziehung zum Freund oder zur Freundin, naja, oder was ich mit meiner Freizeit und meinem Geld mache, da lasse ich mich nicht so reinreden. Das ist mein Revier. Weißt du was? Da wird es dann mit Jesus schwierig. Da wird es schwierig. Wir teilen uns so gerne auf und versuchen uns so auf angenehme Weise zu arrangieren. Nicht wahr? Beide scheint ja irgendwie gedient zu sein. Gott bekommt sein Teil und wir bleiben auch nicht auf der Strecke. Aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Tatsache ist, Jesus spielt beim Aufteilen nicht mit. Nachfolge hat ihren Preis. Teilzahlungen sind nicht vorgesehen. Es ist die Frage, lasse ich mich vertrauensvoll ganz auf Jesus oder mache ich mein eigenes Programm? Es gab immer wieder Menschen, die das zutiefst spürten und entsprechend handelten. Zum Beispiel Maria Magdalena. Sie goss eine ganze Flasche Nardenöl über Jesus aus. Einfach so, Glück, 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 Glück. Also dieses Parfüm hatte einen enormen Wert. Jemand meinte, es hätte eine Art Altersrente für sie sein können. Aber ihr war es überhaupt keine Verschwendung. Nein. Ohne dass Jesus es von ihr verlangt hat, gieß sie alles über ihn. Jesus war ihr das wert. Wie Reinhard Keup sagte, wer liebt, der rechnet nicht. Wenn man verliebt ist, boah, da kann man alles geben, oder? Ist so. Doch bei mir, sagt der Herr Keup weiter, entdecke ich da, wie oft ich rechne und kalkuliere und mich winde, wenn es darum geht, einmal ein Opfer für Gottes Sache zu bringen und eben nicht nur eine Kollekte. Oder dass ich es als Zumutung empfinde, mir für jemanden ausgiebig Zeit zu nehmen, um auf seine Geschichte zu hören, die er zu erzählen hat. Oder dass es mich nervt, auf meinen freien Abend zu verzichten, wenn da einer ist, der mich um Gottes Willen jetzt braucht. Ah. Mir geht's auch so. Geht's dir auch so manchmal? Ich merke, wie da oft die Kosten an mich nagen. Aber Jesus sagt, wer nicht von sich selbst absehen kann, ist mein nicht wert. Wenn die Kosten wenn von Kosten und einem hohen Preis die Rede ist, dann sollen wir zuerst an den Preis denken, den Jesus bezahlt hat. Wir haben davon gesungen vorhin, was es Jesus gekostet hat für uns. Selbst vergessen hat Jesus alles für uns auf eine Karte gesetzt, weil er uns liebte. Sein Opfer am Kreuz setzt ganz neue Maßstäbe für das, was Hingabe bedeutet. Petrus schrieb an seinen Mitchristen: Wisst ihr, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und befleckten Lammes? Das Sterben Jesu am Kreuz zeigt uns, wie viel wir Gott wert sind. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich wurde. Aber ich will zum Schluss jetzt noch Folgendes sagen. Nachfolge hat ihren Lohn. Der hohe Preis ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite steht etwas unbeschreiblich Wertvolles, das die Höhe des Preises rechtfertigt und verständlich macht. In Matthäus Kapitel 10, 39 sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird's finden. Wenn du dein Leben gehst, wirst du verlieren. Folgst du Jesus nach, wirst du gewinnen. In einer anderen Stelle war Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern und da erzählte er seinen Jüngern, im Gespräch mit seinen Jüngern, und da sagt Petrus zu ihm, du weißt, dass wir alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder, Äcker, wenn auch unter Verfolgung. Und in der kommenden Welt, das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Wow. Das heißt, wenn wir unser Leben an Jesus verlieren, abgeben, dann sind wir immer Gewinner für Zeit und Ewigkeit. Es ist so. Du wirst nie verlieren, wenn du ganz auf Jesus setzt. Weißt du, ich habe von meinen Eltern erzählt, dass sie abgehauen sind nach Deutschland. Was ist passiert bei ihnen? Das war relativ kurzspielig. Nun, und für mich, naja, als meine Eltern da weggingen, war ich eigentlich, ich habe es irgendwie begriffen, Gott hat sie gerufen. Und ich war nicht böse auf meine Eltern. Es hat trotzdem geschmerzt. Aber weißt du, was passiert ist? Einige Jahre später wohnten wir, meine Frau und ich, direkt neben meinen Eltern in Reihenhäusern in Lörrach. So dicht beieinander hätten wir sonst in Kanada wahrscheinlich nicht leben können. Und wie ist es ausgegangen mit meinen Eltern? Gott hat ihnen ein Haus geschenkt. Ja, tatsächlich. Und Finanzen, ich glaube, sie hatten mehr, als sie Abschied nahmen von dieser Erde, als sie je vorher hatten. Merkwürdig. Und die Familie, alle fünf Kinder sind Nachfolger Jesu. Und ihre Kinder, alle kennen Jesus. Welch ein Geschenk. Und unzählige Menschen fanden zu Jesus hier in Europa. Wir treffen sie überall. Gerade letzte Woche waren wir in der Schweiz in einem Ort und da erzählten uns gerade drei Leute, die sie zum Glauben gekommen sind durch eine Evangelisation am Jansti. Wow, hat es sich gelohnt? Allemal. Es hat sich gelohnt. Jesus endet unser Textabschnitt mit einem eigenartigen Bild. Da will ich das doch mal anschauen. Da heißt es, Salz ist etwas Gutes. Doch wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wieder geben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Salz als Bild für unser Leben. Ein Bild für die Würze des Lebens. Leben mit Aus- und Außenwirkung. Ein Leben, das anderen Geschmack macht, Gott zu vertrauen. Was wäre eine Suppe ohne Salz? Ich weiß, einige mussten da irgendwie auskommen damit. Ich weiß es nicht. Das ist manchmal schwierig, ne? Salz ist auch ein Bild für Nachhaltigkeit, für Haltbarkeit. Schließlich ist uns allen mehr oder weniger das Verfallsdatum ins Gesicht geschrieben, oder? Ja. Aber ein Leben mit Würze ist ein nachhaltiges Leben, ein salziges Leben, du. Das hat Nachwirkung bis über den Tod hinaus. Ein Leben mit einer positiven Wirkung auf andere ist etwas Gutes. Das schmeckt Gott. Durch unsere Freundlichkeit sollen wir andere auf den Geschmack kommen, nach Jesus zu fragen. In seinem Umfeld zum Segen werden. Wer will das nicht? Egal wo wir sind, im Betrieb, im Büro, zu Hause, in der Nachbarschaft. Überall braucht Gott solche Menschen, die sagen, jawohl, Jesus, ich gehöre dir hundertprozentig. Es lohnt sich. Du wirst es nie bereuen. Und Gott wird dich gebrauchen. Man muss nicht über See fliegen. Man kann es hier machen, aber vielleicht sagt Gott, ja, aber ich will dich dort irgendwo anders gebrauchen. Ja, okay, dann gehe ich her. Du wirst dafür sorgen. Was ist mir Jesus wert? Halten wir es mit Jim Elliot, oder? Der ist kein Narr. Der Herr gibt, was er doch nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nie verlieren kann. Diese Entscheidung soll ich jeden Tag neu bestätigen, sagen Jesus. Hier bin ich. Hier bin ich. Und ich bin überzeugt, Christus gibt uns in der kommenden Woche reichlich Gelegenheit, ihm eine gelebte Antwort zu geben. Oder? Glaubst du das?
Ja.
Ich glaube das. Wow, wenn wir alle hier rausgehen mit diesem Bewusstsein, ich gehöre Jesus, ich bin mit Salz erfüllt, nicht zu viel, aber genug, dass die Leute Geschmack kriegen, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist Jesus mir wert. Ich hoffe es dir auch. Amen.
Vielen Dank, Bob, für deine Worte und den Mut, einfach Jesus hundertprozentig nachzufolgen. Wir wollen jetzt ein Lied zusammen singen, Lied Nummer 233.